Willkommen zu Kreisab Allee und zur nächsten Episode rund um die Olympischen Spiele 2024. Zwar ohne Stimmen der Beteiligten, aber mit umso mehr Analyse. Garantiert mit maximalem Einsatz und zusammen mit der Handballwoche. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Mein lieber Scholli, das war mal eine Vorstellung der deutschen Mannschaft gegen Schweden. Auftaktsieg für die Truppe von Alfred Gislason. Ich begrüße den Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann. Und direkt die erste Frage sofort zum Einstieg. Wann hast du die deutsche Männernationalmannschaft das letzte Mal so gut über 60 Minuten spielen sehen?
Die Pause ist absichtlich. Ich weiß es nicht. Ich müsste ganz lange in meinem Gedächtnis graben oder mal in der Handballwoche nachschauen. Das war wirklich eine unfassbar gute Leistung, eben weil es konstant über 60 Minuten war. Und das haben wir gerade zuletzt bei den großen Turnieren immer wieder vermisst. Sogar bei den Testspielen war es so, dass sie enorme Schwankungen hatten. Also die Mannschaft kann sehr, sehr stolz sein auf das, was sie heute erreicht hat.
Sie hat also eine Mannschaft geschlagen, die zu den Großen gezählt wird, zu den Medaillenkandidaten. Ich hatte vorher schon irgendwie ein gutes Gefühl, als wir ja zuletzt schon miteinander gesprochen haben, habe ich gesagt, irgendwas haben die ausgestrahlt, was anders war als sonst. Hattest du, als du die Mannschaft heute dann auf der Platte gesehen hast, auch dieses Gefühl?
Ja, das hatte ich. Die waren unglaublich fokussiert und als wir mit den Jungs auch nochmal gesprochen haben, die sind absichtlich nicht zur Eröffnungsfeier gegangen, haben da einen guten Weg gewählt, saßen im deutschen Haus, haben das in einer kleinen Gruppe geschaut, waren nicht nass, nicht 8 Stunden auf dem Bein, die haben sich total auf dieses erste Spiel fokussiert. Die wollten unbedingt und die brannten lichterloh und wenn wir so ein bisschen in die nähere Analyse gehen, dann haben sie ja auch viele Rückschläge gleich wieder weggesteckt. Tim Hornke verletzt sich super früh am Fuß. Es hieß eben, dass er sich vielleicht eine Sehne unter dem Fuß gerissen hätte. Wenn das so sein sollte, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr bei diesem Turnier eingesetzt werden können. Juri Knorr kriegt eine rote Karte. All das steckt die Mannschaft weg und ist trotzdem präsent, lässt nicht die Köpfe hängen. Also ich bin echt begeistert.
Das wäre ein herber Schlag, nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für Tim Hornke, der sein erstes wirklich großes Turnier hier spielt und so einen tollen Eindruck hinterlassen hatte in der Vorbereitung. Wir drücken ihm alle Daumen, aber das ist natürlich keine erste gute Diagnose, müssen wir nicht drüber sprechen. Lass uns reden über die rote Karte gegen Juri Knorr. Ich habe das Spiel dann nebenbei noch verfolgt auf dem Bildschirm und saß auch auf der Seite, wo die rote Karte zustande gekommen ist. Im ersten Moment habe ich gedacht, sehr harte Entscheidung. Ich glaube, Lagergren geht auch extrem runter. So hat es Juri Knorr auch hinterher in der Mixed Zone gesagt, dass Lagergren sehr tief ist. Aber natürlich ist am Ende die Hand im Gesicht.
Die Hand ist im Gesicht und dann ist auch eine rote Karte vertretbar. Ich fand es auch aus meiner Perspektive übertrieben. Aber die dänischen Schiedsrichter haben sich das ja nicht leicht gemacht. Die haben nicht spontan entschieden. Es gab einen Videobeweis, die haben sich das angeschaut. Und Geding Hansen sind ja auch sehr, sehr erfahrene Schiedsrichter. Insofern, die vertreten das und damit muss man dann einverstanden sein. Ich glaube aber, dass das in der Bundesliga in normalen Spielen nicht so gepfiffen worden wäre.
Mittlerweile sind es, glaube ich, Marzen Hansen. Ja, da gab es den Wechsel.
Stimmt.
Aber ja gut, ist auch egal. Du hast recht, sie haben sich lang genug angeguckt und das sind absolute Top-Schiedsrichter und dann können wir auch nichts sagen und die Regeln geben es halt so her. Von daher glaube ich tatsächlich, dass das in Ordnung geht. Luka Witzke hat aber sowieso das Spiel auf der Rückraum-Mitte-Position begonnen. Ich habe dann hinterher nochmal mit ihm darüber gesprochen und hat gesagt, ja, das hat Alfred halt so entschieden.
Luka Witzke ist ein immer wieder unterschätzter Spieler, der wirklich eine tolle Performance heute hatte. Er hat sehr, sehr gut verteidigt, er war körperlich sehr, sehr präsent. Ich finde auch, man sieht es ihm an, dass er nochmal irgendwie zugelegt hat in der Vorbereitung. Und die Angriffssteuerung war, wie du eben schon gesagt hast, sehr, sehr gut. Er war nicht hektisch, er war torgefährlich, hat seine Halben eingesetzt und auch den Weg zum Kreis gesucht. Ich fand ihn richtig gut heute.
Ebenfalls richtig gut in der Anfangsphase waren beide Torhüter, Andreas Wolf auf der einen Seite und Andreas Palicka auf der anderen Seite. Da waren teilweise absolute Sensationsparaden mit dabei, anders kann man es glaube ich nicht sagen.
Nein, absolut. Ich habe so eine Szene im Kopf von Palicka, der wirklich wie so ein Fußballtorwart in der Luft hängt und sich nach links schmeißt und einen Ball so halb hoch oder flach ins lange Eck mit den Händen pariert. Wirklich alle Leute hier in der Arena sind ausgerastet, egal ob sie für Deutschland oder für die Schweden waren.
Also das war phänomenal, aber was man auch sagen muss, und das fand ich sehr interessant, in dem Moment, wo Glenn Solberg bei Schweden die zweite sozusagen Formation gebracht hat, und das ist ja immer noch ein absoluter Sahne-Rückraum mit Sandell, mit Klar und den dritten habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber er kann da durchwechseln, wie er möchte, auf absolut hohem Niveau, hat Alfred Gislason das auch gemacht. Er hat dann auch Heimann im Mittelblock gebracht, er hat mal Kohlbacher gebracht, um Lukas Mertens eine kurze Pause zu geben, obwohl die gar nicht auf der gleichen Position spielen. Er hat da viel verändert, Grigic ist gekommen und so weiter und so fort. Also das rechne ich ihm hoch an, weil ich glaube, vor 2-3 Jahren hätte er das nicht gemacht.
Ja, sehe ich auch so. Und er hat ja viele taktische Varianten gehabt. Er hat ja auch im Angriff dann mal auf 4-2 umgestellt. Er hat mit zwei Kreisläufern gespielt. Fand ich auch eine sehr gute Maßnahme, um einfach die wirklich kompakte Deckung der Schweden da auch noch mehr zu bewegen. Alfred traut sich was. Er hat aber auch großes Zutrauen zu den Jungs. Ich denke an Renas Uscint, der ganz klar die Nummer 1 ist im Moment im rechten Rückraum. Vor Kai Häfner oder auch vor Franz Semper, der ja leider dann doch noch verletzt ausfiel vor den Olympischen Spielen. Aber Marco Grigic, auch ein ganz junger Spieler mit 5 Länderspielen hier angereist. Super selbstbewusst, 2,7 Meter versenkt, macht noch ein Feldtor. Der macht bei seinem ersten Olympiaspiel 3 Hütten. Das ist grandios.
Wir könnten jetzt über ganz viele weitere Spieler sprechen, die in ihren einzelnen Rollen wirklich geglänzt haben. Johannes Goller und Julian Köster haben super gespielt im Mittelblock, weil, wie gesagt, gegen diese schwedische Mannschaft, die so variabel auch ist, so viele Möglichkeiten hat, ist das nicht einfach. Sie hatten das Tempospiel der Schweden relativ gut unter Kontrolle, weil sie vorne auch wenig Fehler gemacht haben. Du hast eben die Spielsteuerung von Luka Witzke angesprochen.
Ja, sie haben wenig Fehler gemacht. Aber jetzt stell dir doch mal vor, die 12 Paraden oder sowas, die Palicka hat, wenn da vielleicht noch 5 weniger wären, das muss man ja mal abziehen. Das war sensationell und herausragend gut. Wenn wir da noch 4-5 Tore mehr erzielen, dann wird das sogar ein richtig deutlicher Sieg. Traut man sich kaum zu sagen gegen Schweden.
Ja, also das sagt eigentlich alles. Wen ich noch mal herausheben möchte, ist Renas Uscint, weil du eben gesagt hast, er ist die Nummer 1 auf seiner Position im Rückraum. Für mich ist er momentan der deutsche Rückraumspieler, weil der ist eiskalt, der hat keine Nerven, er hat in der Schlussphase mal einen drüber geballert, einen halben Meter, dann nimmt er sich den nächsten Wurf direkt wieder. Der spielt intelligent, ja, der hat auch mal einen Abspielfehler drin. Aber was mir an dem gefällt ist, der hat ein Vertrauen in seine eigene Stärke, die ich bei den anderen deutschen Rückraumspielern tatsächlich so nicht wahrnehme wie bei ihm.
Ja, finde ich auch. Nicht umsonst flachsen die Jungs ja ihn immer. Der ist 21, 22, spielt aber wie ein 35-Jähriger, sagen sie ja selber immer. Der strahlt so eine Ruhe aus, der ist so selber mit sich im Reinen. Und genau wie du sagst, ein Fehlwurf, das juckt ihn gar nicht. Dann wirft er wieder und dann trifft er eben auch und holt sich danach wieder das Selbstbewusstsein. Der imponiert mir sehr.
Wo gab's Schwierigkeiten? Schwer zu sagen eigentlich nach so einer Partie.
Ja, Schwierigkeiten waren natürlich schon so ein paar Dinge über links außen. Ich fand, Hampus Wanne hat auch ein herausragendes Spiel gemacht. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr gegensteuern können. Und wir können uns auch bei Andy Wolf eben bedanken, dass er am Ende auch 13 Paraden hält. Ich glaube, kleine Veränderungen oder Verbesserungen gibt es immer. Da wird Alfred schon was finden. Bis zum nächsten Spiel am Montagmorgen gegen Japan.
Da sprichst du es schon an. Japan hatte den Sieg in der Hand gegen Kroatien. Die müssen das eigentlich gewinnen, haben den Ball 30 Sekunden vor Schluss. Fehlwurf, Abpraller, Kreisläufer fängt den Ball, wird drüber geworfen. Im Gegenzug Kroatien durch Martinovic der Sieg in allerletzter Sekunde. Deutschland hat die in der Vorbereitung relativ kontrolliert geschlagen. Aber eine Woche später sehen wir, das bedeutet gar nichts.
Nee, das bedeutet gar nichts. Und die Japaner, ich habe das Spiel vorhin in voller Länge live gesehen, die haben mich wirklich beeindruckt. Das war ein sehr konstantes, gutes Spiel. Man sieht da auch die Handschrift von Carlos Ortega. Nochmal ein bisschen anders als Dago Sigurdsson vorher. Disziplinierter, auch viel über den Kreis und eine unglaubliche Schnelligkeit. Also wie die auf den Beinen waren, da haben die Kroaten sich ein bisschen erschrocken und sind ja auch lange einem Rückstand hinterhergelaufen. Ich glaube, mit 4-5 Toren haben die Japaner da schon geführt. Am Ende hätte ich den Japanern sogar einen Punkt gegönnt und irgendwie gewünscht, einfach nur, weil sie doch der Underdog gegen die große Handballnation Kroatien sind. Und diesen Punkt hätten sie sich fast verdient.
Ich habe wenig Zweifel daran, dass die deutsche Mannschaft so fokussiert da reingeht, dass sie das Ding relativ souverän gewinnen wird. Was denkst du denn?
Ja, das denke ich auch. Dieses Spiel heute gegen Schweden gibt den Jungs wahnsinniges Selbstvertrauen. Eben gerade kursierten auf der Pressetribüne die Gerüchte, dass das seit 8 Jahren der erste Sieg gegen ein großes Team war. Das kann ich nicht bestätigen, aber selbst wenn es 5 Jahre oder 3 Jahre sind, ist auch egal. Es gibt so viel Selbstvertrauen, mit einem Sieg in das olympische Turnier zu starten und dann noch den Bronzemedaillengewinner der letzten EM zu schlagen. Das ist wirklich toll und deswegen mache ich mir auch kaum eine Sorge gegen Japan.
Gut, dann gucken wir jetzt noch ein bisschen von dem Spiel Frankreich gegen Dänemark und danach sprechen wir weiter, ob Mikkel Hansen oder Nikola Karabatic heute 2 Punkte geholt hat. Bis sofort. So, da sind wir auch schon wieder, als wären wir nie weg gewesen. Und Olaf, wow, die Dänen, die lagen mit 5 Toren zurück und haben jetzt am Ende mit 8 gewonnen. Was ist das bitte für eine Mannschaft?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist vor allem eine Mannschaft, die unglaublich selbstbewusst ist, die wahnsinnig schnellen Handball spielt und die unglaublich ausgeglichen ist. Also egal wie gewechselt wurde, da fällt ja kaum irgendwie mal die Leistung ab. Aus Sicht der Dänen muss man wohl sagen, war das echt eine Machtdemonstration.
Ja, ich glaube, das Wort bringt es auf den Punkt. Matthias Gissel, natürlich mal wieder überragend. Wir haben es nicht anders erwartet. Er spielt immer so. Es ist wirklich unglaublich. Hast du heute eine Schwachstelle bei den Dänen gesehen?
Nee, nicht wirklich. Die haben viel Tempo gemacht, wie gesagt. Sie haben auch mit Simon Pitlick noch genau den richtigen Gegenpart zu Matthias Gissel. Ich glaube, der wirft 11 von 12. Das ist unfassbar gut gewesen. Die Franzosen machen einfach auch zu viele Fehler und waren ein bisschen zu harmlos im Angriff. Vor allem im Rückraum, der ja sonst auch so hoch gelobt ist, auch von der Rückraumrechten Seite, wo sie so viele starke Spieler haben. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen, um in dieses Turnier reinzukommen. Aber ich bin mir sicher, die beiden treten auch nochmal gegeneinander an.
Okay, alles klar, ja. Dann würde ich sagen, haben wir ja das Finale schon jetzt quasi prognostiziert, beziehungsweise du hast das getan, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese dänische Mannschaft nicht ins Endspiel kommt, so wie die sich hier präsentiert haben. Ja, es war ein Spiel, aber es war natürlich auch eine komplett französische Stimmung in der Halle. Vielleicht noch ein Satz dazu von deiner Seite aus. Das hat mich sehr beeindruckt. Das war eine spezielle Atmosphäre, so wie ich sie in anderen Hallen irgendwie auch noch nicht wahrgenommen habe, irgendwie ganz anders als bei den Turnieren sonst.
Ja, das ist aber nicht verwunderlich, denn es ist ja nicht nur spezifisches Handballpublikum hier, sondern das ist einfach Sportpublikum und das macht ja auch diesen Reiz von Olympia aus. Es sind super viele Familien hier, es ist nicht nur so ein ja, handballspezifisches, vielleicht auch manchmal ein bisschen überaltertes Publikum. Die Franzosen feiern hier einfach eine tolle Olympia-Party und wenn man sich anschaut, dieser Musikeinspieler, so ein bisschen im Karaoke-Style, da läuft dann der Text mit, damit alle auch ja mitgrölen. Da sind Chansons dabei, da sind Poplieder dabei, da sind Klassiker von früher dabei und aktuelle Sachen, die gehen total ab und mich hat diese Atmosphäre auch voll mitgenommen.
Wie gesagt, das war fantastisch, hat richtig Spaß gemacht und mal gucken, was das in den nächsten Wochen dann noch so wird, auch bei den anderen Veranstaltungen. Ich war heute zum Beispiel mal kurz beim Volleyball, du bist ja auch hier unterwegs und guckst dir andere Sportarten an. Dann nochmal kurzer Themenwechsel am Ende unseres Gespräches, Olaf. Wir müssen natürlich ein bisschen vorausschauen auch auf das Spiel der deutschen Frauen, auch gegen Schweden wie die Männer heute. Und machen wir uns nichts vor, nach dem Auftakt gegen Südkorea sind die unter Zugzwang.
Das sind sie absolut und das haben wir ja auch schon beim letzten Mal analysiert. Ich erwarte wirklich eine Reaktion von dieser Mannschaft und die Stimmen von Markus Gaugisch, die wir jetzt nach der Analyse gegen Korea gehört haben, ist ja auch so. Sie schauen nach vorne, sie hätten das am liebsten natürlich gleich wieder wettgemacht. Ich glaube aber, dass diese Mannschaft wirklich sich nochmal zwei Tage zusammengesetzt hat. Es gab mehrere Aussprachen, wie ich gehört habe und sie schauen nach vorne und sie müssen jetzt punkten. Wir haben es beim letzten Mal schon betont, wenn man das Viertelfinale erreichen will, ist jetzt jedes Spiel wirklich fast ein Endspiel.
Was macht dich zuversichtlich, dass die noch mal einen Tag mehr Gelegenheit hatten? Klar, es gab die Eröffnungsfeier, aber noch mal einen Tag mehr Gelegenheit hatten, in die Analyse zu gehen?
Ja, mehrere Dinge eigentlich. Die Analyse war wichtig und ich glaube, dass sie auch in gewissen Bereichen kein schlechtes Spiel gegen Korea gemacht haben. Das hat Markus Gaugisch in seiner Analyse nämlich betont, dass das Tempospiel ganz gut war. Nichtsdestotrotz haben sie einfach nicht gut verteidigt oder in Phasen da auch nicht gut verteidigt, gerade gegen die Schlagwürfe der kleinen Koreanerin. Das muss man analysieren, das muss man abstellen und wenn man sich auf die eigenen Stärken besinnt, dann kann man auch Schweden schlagen und wir sind natürlich immer wieder bei diesem Wort Revanche. Es geht um das WM-Viertelfinale vom letzten Jahr, das Deutschland verloren hat gegen Schweden. Ich glaube schon, dass die Mädels echt darauf brennen, Schweden zu zeigen, dass sie das besser können.
Das ist interessant, was du gerade gesagt hast, dass sie das besser können. Diese Aussage wird auch oft getätigt und dann frage ich mich immer wieder, ist das wirklich so, wenn es ganz oft nicht funktioniert in den Momenten, wo man es bringen muss?
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und irgendwie kann man dieser Mannschaft ja so ein kleines psychologisches Problem schon unterstellen, denn sie sind eigentlich besser als das, was sie dann in den Do-or-Die-Spielen zeigen. Und es wäre jetzt ein guter Moment, mal den Bock umzustoßen und zu sagen, wir zeigen das. Und bei Olympia das zu zeigen, wäre natürlich grandios. Aber ein Satz vielleicht noch dazu. Bis auf Antje Döll, die mit ihrem Mann im deutschen Haus war, war die komplette deutsche Frauennationalmannschaft bei der Eröffnungsfeier. Vielleicht war das auch noch mal gut, abzuschalten, einfach mal was gemeinsam zu machen als Team, ein positives Erlebnis zu haben, was nicht unbedingt was mit Handball zu tun hat, Teil dieser großen olympischen Gemeinschaft zu sein. Ich hoffe, dass sie viel positive Energie davon mitnehmen.
Meine Idee war ja, ich glaube die der Spielerinnen und der Mannschaft und so weiter natürlich auch, des Stabs drumherum und auch von dir, mit dem Sieg gegen Korea, ganz entspannt in dieses Spiel gegen Schweden zu gehen und locker und befreit aufzuspielen. Jetzt kann man natürlich sagen, sie haben trotzdem nichts zu verlieren, aber die Tabellensituation bzw. in Kombination mit dem Spielplan sagt natürlich was anderes. Erwartest du sie verkrampft oder erwartest du sie eher locker?
Ja, also natürlich ist der Plan ein anderer gewesen. Korea war die Mannschaft, die man schlagen muss. Jetzt kommen Schweden, Slowenien und dann eben auch Dänemark. Das sind echt harte Kaliber. Insofern, wie gesagt, jedes Spiel ist ein Endspiel. Ich habe aber die Befürchtung, dass sie erst ein bisschen verkrampft sein werden, weil sie selber noch nicht so genau wissen, wo sie stehen. Je länger das Spiel dauert, dann erwarte ich aber, dass sie eine nötige Lockerheit haben. Und dann sollte sich auch die Qualität einer Emily Bölk oder einer Alina Greisels oder eben auch Xenia Smits durchsetzen. Gerade von diesen Führungsspielerinnen erwarte ich ein bisschen mehr als gegen Korea.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, von wem du mehr erwartest. Von welchem Teil des Spiels erwartest du mehr? Erwartest du eine bessere Torhüterleistung? Erwartest du bessere Defensive? Erwartest du mehr Struktur im Angriff, eine bessere Effizienz? Jetzt kannst du natürlich sagen, in allen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, aber wo glaubst du, wäre es am wichtigsten, dass die Mannschaft einen großen Sprung nach vorne macht im Vergleich zum ersten Spiel?
Ich glaube, sie müssen sich die Sicherheit im Angriff holen. Sie haben nur 22 Tore gemacht gegen Korea. Das war zu wenig. 23 zu kassieren ist im internationalen Maßstab völlig okay. Aber 22 sind einfach zu wenig, um ein Spiel bei Olympia zu gewinnen. Also, um deine Frage konkret zu beantworten, im Angriff erwarte ich mir mehr Kreativität, mehr Konsequenz Richtung Tor und auch wirklich eine gute Abschlussquote.
Was wir ja mittlerweile wissen, Schweden hat Norwegen geschlagen.
Ja, noch so eine Überraschung. Aber die Norweger sind traditionell schlechte Starter in so einem Turnier. Und die werden immer besser, je länger das Turnier dauert. Aber für Schweden ist das natürlich ein Riesenhöhepunkt. Das ist so eine ewige Rivalität. Dann schlägt man eben auch noch die Übermannschaft Norwegen. Die werden mit viel Selbstvertrauen kommen.
Ist für uns nicht gut.
So habe ich es gemeint.
Ja, ist ärgerlich. Olaf, du bist entlassen für heute. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ihr könnt natürlich derweil sehr, sehr gerne Kreisab auf den sozialen Kanälen folgen, bis es die nächste Sendung wieder gibt. Unter anderem bei Facebook, Twitter, YouTube und natürlich auch bei Instagram. Einfach nach Kreisab suchen, da werdet ihr fündig. Und nochmal der Hinweis, auf Instagram ist jede Menge los. Da werdet ihr definitiv fündig, was zum Beispiel Videoanalysen angeht. Ganz kurze und knappe natürlich. Oder es gibt auch eine Umfrage, einen Ergebnistipp und so weiter und so fort. Aktuell gibt es da ein Problem bei Instagram. Der Quiz-Button funktioniert leider nicht. Das ist aber kein Kreisab-exklusives Problem. Ich hoffe, in den nächsten Tagen funktioniert das dann wieder und dann kann ich auch das ein oder andere Quiz mal einbauen. Das war's von dieser Stelle aus. Bis zum nächsten Mal. Ciao!